Okay, ja, schön, dass ihr da seid. Ich halte einen Talk über Web 1.0 für Hipster. Hm? Ja. Hipster, genau. Ich wollte erstmal klären, was der Talk ist und was er vor allem nicht ist. Also, Moment. Ich bin noch ein bisschen überfordert mit meiner Präsentationstechnik. Okay, also mit Hipster ist gemeint, ich stelle jetzt hier so ein, ja, ich sag mal, eine Infrastruktur für einen Blog dar, aber in erweiterter Form. Es gibt zwar ein konkretes Beispiel, aber es ist eher allgemein gemeint und vielleicht sind einige Komponenten davon interessant. Und für Hipster meint, es ist alles ziemlich experimentelle Technologie und es ist jetzt vielleicht noch nicht so dafür geeignet, dass man da jetzt eine Firma draus gründen kann oder das sonst wie in Produktivbetrieb gleichsetzen kann. Ich selber betreibe meinen Blog damit, aber in einem größeren Rahmen ist es schwer vorstellbar bisher. Aber vielleicht wird das auch anders. Genau. Was mit Hipster nicht gemeint ist, also es gibt so eine gewisse Form von Software, die häufig als Hipster bezeichnet wird, wo dann Webseiten, die im Wesentlichen Text und drei Bilder enthalten, 5 Megabyte groß werden, das ist nicht damit gemeint. Also hier geht es um Software, die trotzdem am Ende Webseiten ausliefert, die sehr minimal sind, sehr klein sind. Das verstehe ich jetzt gerade heute davon. Und die Idee so ein bisschen von diesem System, was den Blog ausliefert, also diese Infrastruktur für den Blog, würde ich so zusammenfassen damit, dass man versucht, die Webseiten, die auch schon vor 20 Jahren irgendwie korrekt dargestellt wurden, vielleicht liege ich da jetzt nicht richtig, aber es sind jetzt vor 10 Jahren, die vor 10 Jahren noch korrekt dargestellt wurden, dass man die auf eine Technologie ausführt, die sich vielleicht erst morgen durchsetzt. Das ist noch, steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Genau, also hier geht es quasi um minimalistische Webseiten. Wird auch kein JavaScript vorkommen zum Beispiel. Nichts gegen JavaScript, aber es ist jetzt nicht der Fokus. Ja, genau, also ich versuche es kurz zu motivieren, warum eigentlich jetzt irgendwie, warum denke ich mir jetzt einen neuen, so eine neue Infrastruktur aus? Also ich finde, Stacks für Web-Applikationen können manchmal ganz schön kompliziert werden. Also schon wenn ich an so ein klassisches LAMP-Modell denke, also es gibt ein Linux-System, auf dem läuft ein Apache-Webserver mit MySQL mit einer irgendwie SQL-Datenbank und PHP noch als Interpreter dabei. Irgendwie sind es schon ganz schön komplex. Also es bringt so ein paar Probleme mit sich, irgendwie. Ja, also man muss irgendwie verwalten, man muss schauen, ob irgendwie neue Versionen rauskommen und so weiter. Und ich hätte es gerne einfach einfacher. Ja, ich hätte gerne meinen Blog, jetzt als konkretes Beispiel, mit einem kleineren Setup, was ganz übersichtlicher macht. Ein großes Problem, Problem heißt nicht, dass es unmöglich ist, das zu handeln, aber eine Problematik ist State auf dem Webserver. Also klassischerweise oder bei vielen Web-Applikationen, das sollte eigentlich ein Bild sein. Okay, also mein Präsentationssetup krankt noch. Dann mache ich gerade das Bild auf. So, also so ein übliches Modell ist, dass irgendwie Zustand vom Webserver auf den Web-Client gelangt, auf den Browser. Also so kennt man es ja, man lädt eine Webseite runter. Aber gleichzeitig hat man die Möglichkeit als Nutzer, das ist dieses Web 2.0, das heißt der Vortrag auf Web 1.0, irgendwie den Zustand auf den Webserver zu bringen. Und mit Zustand ist hier gemeint Zustand, der über die Laufzeit des Serverprozesses persistent ist. Also ein klassisches Beispiel wären Kommentare, die auf einer Webseite hinterlassen werden. Und das ist natürlich irgendwie praktisch, hat auch seinen Anwendungsfall, aber das bedeutet halt irgendwie, dass dieser Zustand gespeichert werden muss, klassischerweise in einer Datenbank, und der muss auf bösartige Bestandteile geprüft werden, also könnte irgendwie eine Indexierung vorliegen, der Zustand muss gespeichert werden, gebackupt werden, bei der Auslieferung der Webseite kann man nicht mehr ganz so leicht skalieren wie vorher, weil plötzlich muss man sich darum kümmern, wenn jetzt plötzlich 10 Webserver diese Seite ausliefern, dass die irgendwie miteinander synchron sind, also dass die Kommentare auf dem einen Webserver auf den anderen gelangen und so weiter. ist nicht unlösbar, aber es bringt einfach, ja, sorgt für Komplexität in der Software. Und genau, und was ich quasi erreichen möchte gerne, ist eine ist halt eine unidirektionale Kommunikation, also dass nur der Server zum Client spricht und das gefälligst kein Zustand im Sinne von Zustand, der über die Laufzeit des Prozesses hinausläuft, auf dem Server gelangt. Ja, also es ist eine gewissermaßen asketische Einschränkung, die das Leben aber auch ein bisschen einfacher macht. Auch nichts Neues übrigens. Ja. Also. So, okay. Genau, und also das Schlüsselwort dafür wäre, dass man versucht, die Webseite mit Static Content auszustatten. Das ist ein Prinzip, was auch irgendwie so alt ist wie das Web. Also das heißt einfach nur, dass man eben nur noch statische Dateien ausliefert, zum Beispiel eine HTML-Datei mit einer CSS-Datei daneben. Genau. Ja, also wenn ich von HTML spreche, also jetzt könnte man ja einfach hingehen und diese HTML-Datei selber schreiben. Nur das genügt dann meinen Minimalismus-Anforderungen dann doch nicht. Ich finde nämlich HTML ist anstrengend einfach, ist anstrengend zu tippen, es kriegt davon Fingerschmerzen, mein Knie tut weh, ist einfach blöd. Deswegen gibt es eine schöne Alternative dazu. Also ich zeige kurz einen HTML-Schnipsel. Ja, und ich bin auch nie so wirklich durchgestiegen, was HTML angeht, muss ich sagen. Ich weiß bis heute nicht, was ein Div-Tag ist, obwohl ich ständig sehe, keine Ahnung, warum jetzt hier noch so ein UL steht. Ja, also ich weiß also irgendwie, wo ich es mal anders...
Bitte? Das ist die Abkürzung für Unnumbered-List.
Unnumbered-List, dankeschön, ja. Ich wüsste auch, wo ich es irgendwie nachschlagen könnte, so ist nicht so, dass das Wissen komplett unerreichbar ist für mich, aber ja, irgendwie so richtig miteinander damit auseinandersetzen möchte ich mich auch nicht. Und dafür gibt es Markdown, es gibt verschiedene Alternativen, also verschiedene Geschmäcker von Markdown, aber im Prinzip ist es einfach eine Markup-Sprache, die versucht, irgendwie das Ganze ein bisschen tippfreundlicher zu gestalten. Ja, das ist ein Markdown-Dokument, was eigentlich schon deutlich mehr human-readable ist, obwohl das Code ist, erkennt man natürlich schon direkt so, es gibt eine Überschrift, es gibt einzelne Listenpunkte, es gibt hier noch irgendwie als Code formatierte Sektion. Und es reicht mir. Ja. Das Markdown ist bringt natürlich nur dementsprechend sehr wenige Formatierungsoptionen, aber für meine Bedürfnisse reicht es. Also das ist die Struktur, die ich meinem Blog geben möchte. Da ist alles drin. Okay. Schaue ich gerade auf die Uhr. 10 Minuten. Wollte ich den Fokus gar nicht so sehr auf Markdown und die Generierung des Blogs legen, deswegen werde ich jetzt noch kurz abhandeln, wie ich aus diesen Markdown-Dokumenten eben ja, einen Ordner bekomme, in dem meine Webseite liegt, so mit allem drum und dran, mit HTML, CSS und Bilddateien. Viel interessanter wird dann nämlich eigentlich der Punkt, wie ich das ausliefere, glaube ich. Also dann wird es dann um IPFS gehen. Aber dazu gleich.
Vielleicht erwähnst du trotzdem noch kurz, was du für Tools verwendest zum Generieren?
Das ja, genau, das werde ich machen. Also okay. Ich werde einen kurzen Blick reinwerfen. Der Schlüssel dafür, also was man dafür braucht, ist ein sogenannter Static Site Generator. Das ist so die übliche Bezeichnung, die mir über den Weg läuft. Da gibt es 100.000 verschiedene davon, ganz auf unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Ich für meinen Teil habe jetzt, weil ich gerne, also gerade sowieso dabei bin, Haskell zu lernen, eben versucht, eine Implementierung in Haskell zu finden und habe auch eine gefunden, nämlich Hackle. Also das ist angelehnt an Jekyll, das ist glaube ich ein anderer beliebter Static Site Generator. Und ja, ich kann mal kurz zeigen, wie irgendwie dieser Source Code aussieht. Also, dann gehe ich mal ins Verzeichnis. Also, genau, das ist das gesamte Projekt, Directory meiner Webseite, die ich da verwalte. Und ja, also auffallend ist es, dass es einen Ordner gibt, der heißt Generator und da drin liegt eine Site.hs, also eine Haskell-Datei. Das ist jetzt eben der Quellcode, in dem definiert wird, wie diese Webseite aufgebaut ist, in dem Fall in Haskell geschrieben. Ich verstehe leider Haskell auch noch nicht so wirklich, deswegen, ich habe mir jetzt im Wesentlichen zusammenkopiert, aber also ich würde mal so kurz grob drüber fliegen, da wird irgendwie definiert, dass der Ordner, alle Dateien im Ordner CSS bitte einfach so übernommen werden sollen, also in denen soll nichts gemacht werden. Die Robots.txt genauso, im Ordner Posts sind dann Markdown-Dateien, die zu HTML konvertiert werden sollen und so weiter. Im Hintergrund passiert das mit Pandoc. Pandoc ist ein Dokumentenkonverter, in Haskell auch geschrieben, ein sehr mächtiges, schön zu benutzendes Tool, was eben im Prinzip das macht, was ich eben auf den beiden Slides gezeigt habe. Also aus Markdown-Code in verschiedenen Geschmäckern, zum Beispiel HTML oder andere Formate zu generieren. Okay, genau, also das ist quasi, man muss einerseits irgendwie in irgendeiner Sprache, sei es jetzt Haskell oder eine bestimmte Domain-Specific Language, die auf den Generator angepasst ist, man muss in irgendeiner Sprache die Seite generieren und das Ergebnis sieht dann so aus, also in meinem Fall habe ich das in Nix gemacht, deswegen ist jetzt das Ergebnis des Kompilierprozesses in der Results-Datei abgelegt, in einem Ordner abgelegt. Und wenn ich da jetzt reinschaue, dann finde ich da jetzt eben nur noch Dateien, die relevant sind für meine Webseite. Und die kann ich mir auch anzeigen lassen. Hoffe ich. Ah, hier ist es. Okay, ja. Das wird erstmal so angezeigt, wie Firefox halt einen Ordner darstellt, wenn der lokal auf der Festplatte ist. Das heißt, es wird von Firefox so ein Index des Ganzen erstellt. Ich brauche aber nur eine minimale Konfiguration eines klassischen Webservers, eines Apache zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass die Index.html automatisch als Seite geladen wird, sobald ich eine URL aufrufe, die auf diesen Ordner linkt. Und in dem Fall muss ich das noch von Hand machen. Klicke auf Index.html und sehe jetzt hier so eine Webseite, die ist immer noch im Bau, also da ist noch nicht so wirklich viel Inhalt drin. Ich habe die auch schon ein bisschen umgestaltet, also klassische Hackle-Example sieht noch mal ein bisschen anders aus. Aber im Prinzip hat man jetzt hier so einzelne Unterseiten. Das ist wirklich so Web 1.0, sehr Boilerplate, eine Webseite. Okay, jetzt ist auch schon die Hälfte der Zeit rum. Kommen wir zu dem interessanteren Teil, nämlich wie eigentlich das Ganze ausgeliefert wird. Demo, genau, das können wir machen. Hier ist der Source Code zu sehen, den ihr gerade gesehen habt, der ist auch auf GitHub. Zweite Motivation, Webserver verwalten ist auch anstrengend. Also natürlich haben wir uns schon einen riesen Gefallen dadurch getan, dass wir nur statische Inhalte verbreiten, also reicht ein normaler Apache zum Beispiel dafür. Aber was sind so Probleme? Irgendwie, ich muss mich noch um Load Balancing womöglich kümmern, falls die Seite sehr, sehr häufig aufgerufen wird. Ich muss mich ich muss Downtime in Kauf nehmen, also ab und zu muss ich den Server mal rebooten, vielleicht auch updaten und so weiter. Ich muss SSL irgendwie ausrollen oder TLS irgendwie ausrollen. Deswegen habe ich versucht, also nicht deswegen, aber ich habe einen anderen Ansatz gefunden, den ich jetzt kurz vorstellen möchte. Und der Ansatz heißt IPFS. IPFS ist das interplanetäre Filesystem. Und der Name interplanetäre Filesystem kommt daher, dass eine Vision von IPFS ist, das Web multiplanetär zu machen. Also die Idee ist, wenn irgendwann Menschen auf dem Mars permanent leben, dann wollen die irgendwie auch ins Web. Das ist momentan nicht möglich. Die Entfernung Mars-Erde sind 6 Lichtminuten, glaube ich, gerade. Da terminiert, glaube ich, jede HTTP-Verbindung drüber. Also das Web ist so in der klassischen Form nicht aufrufbar. Und IPFS wäre jetzt so ein Ansatz, das zu lösen. Aber natürlich sind die Benefits davon auch schon heute real irgendwie da. IPFS ist das verteilte Web. Also der große Wechsel, der quasi also den IPFS einläutet. Es gibt auch andere Projekte, die Ähnliches im Sinn haben. IPFS ist jetzt so stellvertretend für verteiltes Web. Ist, dass das Web nicht mehr ortsbasiert wird. Also momentan tippen wir URLs in unserem Browser, die anzeigen, wo Ressourcen zu finden sind, sondern dass es contentbasiert wird. Das heißt, der Ersatz für URLs in IPFS bezeichnet den Inhalt, der damit gemeint ist. Also das ist das Prinzip, Dinge Content Addressed sind und so die Maxime dahinter ist, alles ist ein Hash, also oder alles kann durch einen Hash dargestellt werden. Wir haben beliebige Daten, beliebige statische Daten, das ist ganz wichtig. Es geht erstmal nur um statische Daten. Wir nehmen den Hash davon und quasi können das damit referenzieren. Also es geht um einen kryptografischen Hash. Das ist natürlich auch immer nur gültig, solange der kryptografische Hash an sich noch nicht gebrochen wurde, dazu auch gleich noch später. Aber erstmal kann man damit eindeutige Referenzen machen. Und wie funktioniert das in der Praxis? Also mir fehlt jetzt, glaube ich, die Zeit, um das konkret fortzuführen, aber im Prinzip sieht es momentan so aus, es gibt eine Referenzimplementierung für IPFS. Das ist einfach eine Binary, die man sich runterladen kann. Und das sieht jetzt so aus, ich habe hier diese Anwendung, da kann ich zum Beispiel einen String reinpacken. Ich kann sagen IPFS, add, und heraus kommt eben so eine, ich nenne es mal URL, aber es ist an sich ein Hash. Also ja, vielleicht nenne ich es besser Hash, weil es keine URL dem Standard entsprechend ist. Und das ist eben eine Referenz auf diesen Inhalt, auf den Content, den ich gerade in das Netzwerk hinzugefügt habe. Das Netzwerk ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ähnlich wie BitTorrent. Das heißt, ich kann jetzt lokal ein Peer starten, also mit IPFS Daemon kann ich jetzt eine lokale Instanz starten. Ich mache das gerade. So, natürlich brauche ich Netzwerkzugriff dafür. Und in dem Moment, wo ich diesen Daemon gestartet habe, ist das, was ich gerade ins Netzwerk hinzugefügt habe, auch erreichbar für andere Mitglieder des Netzwerkes. Und jetzt kann ich irgendwo auf der anderen Seite des Planeten sagen, IPFS cat, um irgendwie Inhalt auszudrücken, dann die Referenz, die ich eben rausbekommen habe und herauskommt, alles an Hashing. Ja, das ist so das grobe Prinzip. Eine Frage?
Wie geht man da mit privaten Netzen um? Also wenn wir jetzt irgendwie in einem NAT drin sind, dann hat es keinen öffentlichen Zugang.
IPFS ist da ziemlich komfortabel. Das macht von Haus aus schon Hole-Punching. Also ähnlich wie Tor das auch macht. Sorgt es eben, also durch eine, also es hat eine Liste von Bootstrap-Nodes, die prinzipiell immer mit einer öffentlichen IP erreichbar sind. Und über die Technik wird dann eben eine TCP-Verbindung zwischen zwei Knoten gelegt werden, die beide hinterm NAT sitzen.
So verstehe ich das. Ja. Und, aber dann habe ich ja das Problem, dass ein sehr kleiner Pool an öffentlichen IP-Adressen das noch irgendwie hinmutet. Aber was ist, wenn die IP-Adressen missbraucht werden, dann ist der Content ja aus sich für Maschinen und sowas nicht mehr zu gebrauchen, oder?
Ist der Content nicht mehr zu gebrauchen für SEO? Ja, das ist möglich, genau. Das Projekt ist noch in einem ziemlich anfänglichen Stadium und also zu erwarten wäre, dass eben sobald das Problem ein bisschen größer wird, dass es dann eben auch andere verschiedene Quellen für Bootstrap-Nodes gibt, also dass man dann seine eigenen Listen fahren kann oder so. Was ich jetzt gar nicht vorgeführt habe, ist, das heißt jetzt interplanetäre Filesystem. Das heißt, man kann auch sehr bequem Dateien hinzufügen. Ich kann auch sagen IPFS add-r für rekursiv in einem Ordner und dann wird der gesamte Ordner hinzugefügt. Das mache ich vielleicht mal gerade. Also ich bin hier in meinem Result-Ordner drin, kann jetzt sagen IPFS add-r. Ach ja, das ist ein guter Punkt, guter Tipp. Stimmt. Natürlich. Und der fügt jetzt relativ schnell eine Menge von Hashes hinzu und am Ende der Dateiordnername ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen ist es so kurz, aber an sich findet man jetzt hier den Hash, der das Wurzelverzeichnis meiner Webseite referenziert. Und plötzlich habe ich immerhin schon mal statische Dateien, die eine Webseite bilden, in diesem verteilten Netzwerk drin. Okay, ich merke, ich muss mich ein bisschen beeilen, damit ich noch die wesentlichen Punkte anspreche. Okay, also die Frage ist jetzt, irgendwie dieses Netzwerk steht da so für sich, ähnlich wie BitTorrent auch irgendwie für sich steht. Erstmal braucht man einen speziellen Client dafür auch, so wie man für BitTorrent einen BitTorrent-Client braucht. Die Frage ist jetzt, wie dockt das an das bestehende Web an? Und da gibt es zwei wichtige Punkte, die zusammengelegt dafür sorgen, dass man Webseiten sehr schön erreichbar machen kann über IPFS. Das erste ist, Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Gateways auszuführen in das IPFS-Netzwerk. Der bekannteste Gateway ist der öffentliche, also vom IPFS-Projekt selbst betriebene Gateway, erreicht man unter gateway.ipfs.io. Und da kann man direkt dahinter den Pfad angeben. Hier habe ich geschrieben IPFS oder IPNS, das spielt später noch eine Rolle. Erstmal reicht es, wenn wir quasi IPFS-Hashes aufrufen können. Und dann daneben, dahinter einfach den Hash. Und der wird dann so dargestellt, wie, wie man es von anderen Webseiten auch gewohnt ist. Und standardmäßig würde auch die index.html-Datei als Standarddatei geladen werden. Also ab dem Moment, wenn ich jetzt die URL eintippe, dann kriege ich schon die Webseite so, wie ich sie sehen wollte. So wie sie mein Generator generiert hat. Der andere wichtige Mechanismus ist, dass man, dass es ein Mapping gibt von DNS-Records auf, IPFS-Referenzen allgemein, also ja, IPFS-Hashes im Allgemeinen. Und zwar kann man in den TXT-Record einer Domain eben den Hash reinschreiben und dadurch findet das Mapping statt. Also zum Beispiel ein, und in der Kombination bedeutet das Folgendes. Also, wie sieht die User Experience am Ende aus? Ich habe hier meine Webseite, die ich habe noch den Browser offen und die wohnprojekte-behelmer.org, die ist die Webseite und die wird über IPFS ausgeliefert, aber als Nutzer merke ich nichts davon. Also, ich tippe ganz normal die Webseite ein, den Domainnamen ein und was passiert? Ich habe als A-Record die IP eines öffentlichen Gateways hinterlegt und als TXT-Record den Hash der neuesten Version der Webseite. Und der Gateway wird jetzt angesprochen mit einer HTTP-Request, wo drin steht, dass sie von der Domain wohnprojekt-behelmer.org aufgerufen wird. Der Gateway checkt, ob hinter der Domain ein TXT-Record liegt mit einem Hash, besorgt sich dem Hash aus dem Netzwerk, aus dem Peer-to-Peer-Netzwerk und stellt die Seite dar. Das ist natürlich entsprechend ein bisschen langsam, der macht auch Caching, dadurch wird es dann nicht ganz so übel, also er muss nicht jedes Mal die Webseite neu sich besorgen, aber das ist ungefähr das Prinzip.
Wie merkt der Browser, dass er diese komische Art von DNS-Lookups machen soll?
Der Browser muss kein DNS-Lookup machen. Der Gateway macht es. Der Gateway kriegt mit, dass er von der Domain...
Aber hier ist ja jetzt keine solche Gateway-URL drin.
Genau, die im A-Record, also...
Im TXT-Record?
Achso,
im A-Record zeigt es auch. Okay.
Mhm, ja.
Okay. Minus TA. Das auch.
Sollte auch klappen, ne? Und, ja, genau, also da sieht man alles. Die wichtigen Stellen sind, dass im, Moment, A-Record? Ja, im A-Record steht die IP des öffentlichen Gateways drin und im PC-Record der Hash. Und dadurch funktioniert das Mapping.
Okay.
Es ist natürlich eine problematische Geschichte, da kann man sich denken, es gibt jetzt einen zentralen Gateway. Das ist erstmal so ein erster Versuch, um das überhaupt miteinander zu verbinden.
Noch eine Frage, gerade der A-Record auf die Domain selber ist ja noch für diverse Legacy-Services relevant.
Ja.
Kann man dann aber darüber nicht machen, vermutlich.
Ich vermute nicht, nee. Dafür kenne ich mich mit DNS nicht gut genug aus. Ob man das, der hat eine maximale Länge, die ist um die 1000 Zeichen oder so, da passt noch mal mehr rein, aber trotzdem viel kann man da nicht mehr reinmachen. Ich bin leider schon über der Zeit, deswegen muss ich jetzt leider Schluss machen. Ich hätte gerne noch, also kurz noch als Hint, es gibt auch dynamische Hashes. Es gibt die Möglichkeit, über asymmetrische Kryptographie eben einen dynamischen Hash rauszugeben. Das ist dann ein Public Key. Und also ich gebe meinen dynamischen Hash raus, das ist die neueste Version meiner Webseite. Und mit meinem Private Key signiere ich immer den statischen Hash der neuesten Version meiner Webseite. Und dadurch kriegt ihr immer, also ihr ruft zwar immer den gleichen Hash auf, aber kriegt trotzdem unterschiedliche Contents. Also es sind auch auf eine Art dynamische Contents in IPFS möglich, mit starker Einschränkung. Sorry, dass es so knapp noch reingeworfen wird. Ich habe mich leider etwas verschätzt. Ich hoffe, ihr könntet irgendwie was mitnehmen. So, das Wichtigste ist, denke ich, dass IPFS oder Distributed Web in generell vielleicht ein interessantes Projekt sein könnte. Danke für die Aufmerksamkeit.